Als ich so gebetet habe für diesen Sonntag und Gott gefragt habe, was ich sprechen soll heute, kam mir ein Thema und es kam irgendwie ein Wort zu mir. Und ich habe mich gewundert darüber, warum Gott mir dieses Wort gibt. Und zwar das Thema lebendiges Wasser oder frisches Wasser. Und ich möchte meine Predigt heute nennen, dennoch lebendiges Wasser. Wasser ist ja für uns Menschen was ganz Zentrales. Wir bestehen zu 70% aus Wasser und wir brauchen Wasser zum Leben, zum Trinken, zum Kochen, zum Waschen, zum Gießen. Wasser erfreut uns und Wasser kann uns auch bedrohen. Ja, Unwetter, Flut oder Stürme auf der See oder wenn es ausbleibt, bedroht uns auch, ja. Ganz unmittelbar verstehen wir die ganzen Bilder, die mit Wasser zusammenhängen. Durst, Wüste oder eine Oase mit dem rettenden Schluck Wasser oder auch bedrohendes Wasser, in dem wir ertrinken können. Das ist ein ganz unmittelbares Bild. Und in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir Wasser im Überfluss haben. Ja, so viel Wasser, dass wir sogar in Trinkwasserqualität durch die Toilette spülen. Und das gibt es natürlich in vielen Kulturen nicht. In manchen Ländern wird sogar Krieg geführt um Wasser. Und als geistliches Bild ist das Wasser auch ungeheuer bedeutungsvoll in Gottes Wort. Hat ganz vielfältige Hintergründe, ganz vielfältige Bedeutungen. Und wenn ihr ein bisschen nur in eurer Bibel euch auskennt und so zurückdenkt, Altes Testament bis Neues Testament, fallen sofort Dinge mit Wasser uns ein. Vom Roten Meer, über die Taufe, Wasser, die stillen Wasser aus Psalm 23 bis hin, die letzte Verse in der Bibel, der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer da will, der komme und trinke. Lebendiges Wasser umsonst. Ja? Und ich möchte mich diesem Thema heute nähern, dieses dennoch lebendiges Wasser, kommt zum Schluss, davor kommen noch zwei andere Wasser, und zwar das tosende Meer und rissige Zisternen. Und trotzdem lebendiges Wasser. Ich möchte euch einen Psalm vorlesen, nach der Übersetzung von Luther, Psalm 46. Und da heißt es, ein Lied, also das ist das tosende Meer, ist das Thema, Punkt 1. Ja. Ein Lied der Korachiter vorzusingen nach der Weise junge Frauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Selah. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, Selah. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden ein solches Zerstören anrichtet. Der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, den Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Dieses Selah markiert immer diese Strophen hier in diesem Psalm. Ja, das sind drei Strophen, das ist so ein Pausenzeichen. Und ja.
Also bitte mal nach rechts gehen, da könnt ihr oben nicht sehen.
Ihr könnt mich oben nicht sehen.
Nicht das.
Bitte? Das stehen lassen. Ständer und ich. So? Interessant, ich möchte erst ganz kurz eine kleine Bemerkung machen zu dieser Überschrift. Diese Überschrift sagt, Es soll gesungen werden nach der Weise junge Frauen. Warum hat der Heilige Geist das da hinschreiben lassen? Da steht im Hebräischen das Wort Almot. Ja, das ist der Plural von Alma. Alma muss man übersetzen mit Jungfrau, nicht mit junge Frauen. Also da gibt es einen Theologienstreit drüber. In Jesaja 7, Vers 14 muss man übersetzen, die Jungfrau wird schwanger. Alles andere macht keinen Sinn. Und so ist es auch im Neuen Testament dann im Griechischen zitiert. Das ist die Jungfrau, die schwanger wird, das ist Maria. Und man muss hier übersetzen, es soll gesungen werden nach der Weise Jungfrauen. Und das erinnert mich doch sofort an Jungfrauen, von denen Jesus redet. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das dahingestellt hat, weil dieser ganze Psalm in diesem Kontext von der letzten Zeit gelesen werden muss. Das ist meine Meinung, ja. Ich vermute, dass es so ist, dass der Heilige Geist das wollte und deswegen die Überschrift darüber gemacht hat. Singt nach der Weise Jungfrauen und denkt an die 10 Jungfrauen, von denen Jesus redet. Und auch die anderen Worte, die da drin stehen, erinnern an das, was Jesus uns über die letzte Zeit sagt. Er sagt, in dem ersten Vers heißt es, dass uns große Nöte getroffen haben. Große Nöte, nicht nur Nöte. Das beschreibt hier der Psalm. Und da könnte man auch übersetzen, dass uns eine große Trübsal, eine große Drangsal, eine große Bedrängnis getroffen hat. Gott ist uns Zuversicht in der großen Trübsal. So möchte ich es mal übersetzen. Ja? Darum geht es hier nicht um irgendwelche kleinen Bedrängnisse, sondern die großen. Die große Trübsal. Und von der redet Jesus und er kündigt sie an in der Zeit vor seiner Wiederkunft. Eine Zeit von nie dagewesenem Leid, Erschütterung, Chaos und Verfolgung. Und es ist die Zeit, wenn die Welt untergeht. Und davon redet der Psalm auch hier. Ja? Wenn gleich die Welt unterginge, so hat Luther hier übersetzt. Und ich glaube, das ist gut übersetzt. Und die Berge fallen ins Meer. Das Meer wütet und wallt. Ja? So wird das hier beschrieben. Und das Meer ist in der Neuen Testament ein Bild für die Völkerwelt. Das Meer wütet und wallt zu dieser Zeit, die hier mit groben Strichen gezeichnet ist. Eine Zeit vor dem Untergang, eine Zeit der großen Trübsal, eine Zeit, in die Welt untergeht. Und zwar so ungestüm und ungezügelt, dass die Berge ins Meer sinken. Das kann eigentlich nicht sein. Also da muss das Meer schon ordentlich wüten und wallen. Stellt euch dieses Bild vor. Die Berge stehen für all das, was fest ist. Die Berge sind eigentlich die verkündigen, dass Gott der Herr ist. Ja? Das sind die Felsen. Und das erschreckende, wuchtige Bild, wenn man sich vorstellt, das Meer wütet in so einem Druck und Chaos, dass die Berge ins Meer sinken. Diese Zeit wird mit 2, 3 Pinselstrichen hier vor unseren Augen gestellt. Die Zeit der Jungfrau, die Zeit des Endes, so möchte ich das mal sagen. Und was bedeutet es? Wir können das von uns weghalten, aber ich möchte heute ein Stück weit aus meinem Herzen auch sagen, was sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Wir müssen das übersetzen in unsere Zeit und Jesus fordert uns auf, das zu tun und sagt, wir müssen die Zeichen der Zeit beurteilen. Das ist natürlich immer unter Vorbehalt, immer unter dem Vorbehalt, dass wir uns irren. Und immer unter dem Vorbehalt, dass wir es nicht ganz richtig auf die Reihe kriegen mit dem, was wir sehen und beurteilen. Aber das entlässt uns nicht aus der Verantwortung, es trotzdem zu tun. Unter dem Vorbehalt, wir irren uns und wir sehen nicht alles richtig, sagt Jesus trotzdem, wir sollen die Zeichen beurteilen. Also wir kommen aus dieser Nummer nicht raus, das zu beurteilen. Und ich möchte vor allen Dingen was sagen zu dieser Völkerwelt, die vor uns anfängt, so zu wüten und so zu kochen, in ihrer gottlosen Rebellion, in ihrer erhobenen Faust gegen den Vater, wie das noch nie war, weltweit. So, dass man das Gefühl hat, die Berge, oder so, dass es die Berge ins Meer sinken. Und ich möchte ein paar konkrete Dinge sagen, die uns vor Augen sind und die so noch in keiner Zeit der Weltgeschichte waren. Und ich möchte einfach mehrere Stichworte sagen. Das eine Stichwort ist Abtreibung. Das Thema Abtreibung ist was, an das wir uns fast schon gewöhnt haben. Aber in Deutschland gibt es keinen unsichereren Ort als im Mutterleib. Und schlimmer als jede Krankheit, schlimmer als alles andere, die meisten Menschen in Deutschland sterben an Abtreibung. Also wenn man eine Todesursache anguckt. Ja. Und das Schlimme ist, wir haben uns daran gewöhnt, das gab es in der Weltgeschichte noch nie, das, was wir in den letzten 50 Jahren da an Entwicklung haben. Und es hat doch kein Ende. Es wird jetzt gefordert, Abtreibung bis zur Geburt, selbst in Deutschland wird es gefordert. Allen voran ist es der Joe Biden, der das fordert, ganz offen. Ja. Und was für ein grausamer Dings, ja, was für ein grausames Vorhaben. Ja. Wenn du ein Kind tötest nach der Geburt, bist du ein Mörder. Und wenn du es im Mutterleib tötest mit demselben Messer, dann ist das Menschenrecht. Was für ein Wahnsinn. Ja, die Völkerwelt, erhobene Faust gilt Gott. Und dazu auch übrigens ja fordern die jungen Liberalen jetzt in unserem Land, das Inzestgebot aufzuhören, aufzuheben und so weiter. Man kann jegliche Art von Perversion ist mittlerweile erlaubt. Ja, die gab es schon immer, das ist keine Frage. Aber es war noch nie so, dass von Staats wegen her gesetzlich komplett alles abgesegnet und erlaubt ist. Und nicht nur bei uns, sondern in vielen Ländern. Es geht noch tiefer. Ich möchte nochmal dieses Stichwort Gender bringen. Das haben wir uns auch schon teilweise daran gewöhnt. Ich möchte euch was vorlesen, was ich gelesen habe von Dieter Stein. Er gibt die Junge Freiheit, die Zeitung raus. Und dass es bei Gender Mainstreaming und der gegenderten Sprache eben nicht um Gleichberechtigung von Mann und Frau, sondern um eine revolutionäre gesellschaftspolitische Umwälzung geht, die auf die Zerstörung des binären Geschlechtsverständnisses von Mann und Frau und auf die Auslöschung des für unsere Ordnung zentralen Begriffs von Ehe und Familie abzielt. Auslöschung von Ehe und Familie. Das ist den meisten bürgerlichen Politikern und ich würde sagen auch den meisten Christen und Journalisten nicht im Ansatz bewusst. Das Gendersprech lediglich als lächerlich abzutun unterschätzt völlig die hinter diesen Maßnahmen stehende, todernste, brutale Machtfrage. Hier entscheidet sich, wer in den kommenden Jahrzehnten über die gesellschaftspolitische Verfassung unseres Staates bestimmt. Auch in diesem Gender, das ist mehr, da erhebt sich die Faust der Rebellion gegen solche grundlegenden Ordnungen Gottes wie Mann und Frau, Familie. Bis dahin, dass Menschen die Identität weggenommen wird, beziehungsweise sie können, wird ihnen gesagt, können selber entscheiden. Ja, das ist was, wo das Meer wütet und die Berge angreift. Ich möchte auch dieses Thema Corona ansprechen. Ja. Ich glaube, wir müssen erleben, dass im Namen dieses Virus ein System von Bedrückung und Kontrolle eingeführt wird. Und ich lese euch vor, was der bekannte katholische Erzbischof Carlo Maria Vigano dazu geschrieben hat. Er hat geschrieben, bis letzten Februar hätte niemand jemals gedacht, dass in allen unseren Städten Bürger verhaftet werden würden, nur weil sie die Straße entlang gehen wollen, atmen wollen, ihre Geschäfte offen halten wollen, am Sonntag in die Kirche gehen wollen. Doch jetzt geschieht es tatsächlich auf der ganzen Welt. Die Grundrechte von Bürgern und Gläubigen werden im Namen eines Gesundheitsnotstands verweigert. Eines Gesundheitsnotstands, der sich immer mehr als ein Instrument für die Errichtung einer unmenschlichen, gesichtslosen Tyrannei herausstellt. Und ich glaube, das müssen wir sehen. Es wird benutzt, um was zu errichten, ein antichristliches System. Das geben übrigens so offen die Eliten auch zu. Justin Trudeau hat es ganz offen gesagt. Das gibt uns die tolle Gelegenheit, alles das durchzusetzen. Und Schäuble hat es ähnlich gesagt. Ein weiterer Punkt ist, übrigens glaube ich, dass diese sehnliche Erwartung von dem Impfstoff ein Götzendienst ist. Es wird zu einem Götzendienst in unserem Land. Das ist nicht unsere Rettung und nicht unser Retter. Machen wir uns nichts vor. Das wird auch die Sache nicht beenden, nicht diese Pläne, die dahinter stehen. Und es geht noch weiter. Hunger. Hunger ist was, was für die letzte Zeit angekündigt wird von Jesus. Und wir sehen das in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich kaum. Ja? Also es gibt immer wieder Hungersnöte, aber Jesus redet von was anderem. Er redet von Hunger hier und dort, also von richtigen, schlimmen, globalen Hungerskatastrophen. Und ich habe, vielleicht habt ihr das gelesen, aber in der deutschen Presse ist es fast nicht, die UNO hat angekündigt, dass das nächste Jahr ein Jahr des globalen Hungers biblischen Ausmaßes wird. Hat die UNO Food, World Food Program angekündigt. Ich habe hier das Zitat. Warns us, we are going to have famines of biblical proportions in 2021. Könnt ihr nachgoogeln. Das Ziel ist dann immer, wir schaffen natürlich die bessere Welt. In meinen Augen sind das herbeigeführte Katastrophen. Keine Katastrophen, die durch Naturkatastrophen über uns kommen, sondern durch gewalttätig durchgesetzte Lockdowns. Ich kenne das von meinen Freunden in Afrika. Gewalttätig durchgesetzte Lockdowns, die keinen Grund in irgendwas haben. Und selbst unser Entwicklungsminister sagt, daran werden viel mehr Leute sterben als an Corona. Vielleicht, wie gesagt, unter der Maßgabe, ich beurteile nicht alles richtig. Aber wir müssen beurteilen, es hilft nichts. Ja. Das Meer wallt und es kocht noch mehr und es wird noch nicht weniger. Es wird mehr. Und wir werden davon auch nicht verschont sein. Jetzt mein zweiter Punkt, rissige Zisternen, was heißt das? Was ist mit uns Christen? Jesus sagt, dass in den letzten Zeit die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Liebe der meisten erkaltet, eine Zeit wie Sodom, damit vergleicht er das. Und die Zeit Sodoms hat tatsächlich viele Parallelen zu unserer Zeit, auch dieselben Gefahren. Und ich glaube, dass die Gefahr man zusammenfassen kann in dem Wort Annehmlichkeiten. Deswegen war Lot dorthin gegangen. Er war nach Sodom gegangen, weil es da angenehm zu wohnen ist. Und ich glaube, dass tatsächlich die größte Gefahr für uns Christen hier in der westlichen Welt tatsächlich Annehmlichkeiten, unser Reichtum ist, Versorgung, unsere Sicherheit, unser Gesundheitssystem, dieser scheinbare Friede, den wir haben, der Rechtsstaat, unsere schönen Gebäude, unsere Arbeit, unsere Rente, unsere bisherige Religionsfreiheit, alles Annehmlichkeiten. Und wir müssen uns klar darüber sein, die meisten Christen in der Welt, in der ganzen Kirchengeschichte bis heute, haben diese Annehmlichkeiten nicht und noch nie gehabt. Und die Frage ist, haben wir uns vielleicht dieser Sünde schuldig gemacht hier im Westen und trifft uns das auch anders, was jetzt gerade alles geschieht, weil wir das tun, was Jeremia 2,13 sagt, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und Wasser nicht halten. Und ich denke, wir können nicht sagen, das waren die anderen, das sind die anderen. Die Frage ist, haben wir Zisternen gegraben und die Wasser Sodoms für uns gesammelt? All diese schönen Sicherheiten, diese Annehmlichkeiten. Wir als Christen hier in unserem Land, und ich schließe mich nicht aus. Und all diese Dinge kommen auf den Prüfstand. Gott verspricht das, dass all das erschüttert wird. Und die Frage ist, lassen wir es los, wenn Gott anfängt zu erschüttern? Paulus redet davon, dass wir Dinge besitzen sollen, als besessen wir sie nicht. Gebrauchen, als gebrauchten wir sie nicht. Und ja, wir sagen das, das machen wir so. Aber ich kenne das Lied noch, was Manfred Siebert schon vor 40 Jahren gesungen hat. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Und mit dem Herzen hängen wir manchmal an Sodom. Wir hängen an diesen ganzen Dingen. An dem Reichtum, an Sodoms Sicherheit, an dem vermeintlichen Frieden, an dem Gesundheitssystem. Und wir haben uns dafür arrangiert mit den Sünden Sodoms. Wir tun die vielleicht nicht selbst, ja. Wir gucken die vielleicht durch den Fernsehen an, aber wir schauen weg und sagen nichts mehr. Wir konfrontieren diese Gesellschaft nicht mehr mit ihren Sünden. Das macht die Gemeinde Jesu kaum, ich nehme es kaum wahr. Ja. Und wir sind froh, wenn irgendjemand wie zum Beispiel Pfarrer Latze seinen Kopf hinhält und Dinge klar ausspricht, aber normalerweise halten wir uns ganz arg zurück. Und auch da nehme ich mich nicht aus. Wir haben uns arrangiert mit den Sünden Sodoms, weil wir die Annehmlichkeiten Sodoms wollen. Und die Frage ist, kann Gott das auf Dauer zulassen? Er wird es nicht zulassen, ich glaube es nicht. Wegducken, wegschauen, abwarten, beschwichtigen. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass die Christen das sehr gut gelernt haben. Und wisst ihr, vielleicht seid ihr anderer Meinung, aber dieses übergehorsame Hinnehmen von Gottesdienstverboten Anfang des Jahres war für mich ein Symptom. Man kann es so und so sehen, aber dass die Kirche nicht aufgeschrien hat, kaum aufgeschrien hat, weltweit, kann man nicht einfach nur abbuchen unter, ja, wir nehmen das hin, was der Staat sagt. Es hat was damit zu tun, dass wir die Annehmlichkeiten nicht verlieren wollen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, Moment, hast du jetzt die Wahrheit mit Löchern gefressen, was du da sagst? Ich hab's nicht. Ich hab's definitiv nicht. Meine Frage ist auch eine andere. Meine Frage ist an dieser Stelle auch für uns alle und für die Zukunft, haben wir eine Liebe zur Wahrheit? Ich sage nicht, dass ich die Wahrheit habe, aber was wir brauchen, ist eine Liebe zur Wahrheit. Bei allem Irrtum, der da noch da ist. Und Liebe zur Wahrheit heißt, ich gucke in Dinge rein, selbst auf die Gefahr hin, dass es mein Weltbild ins Wanken bringt. Ich schaue Dinge an, ich frage nach Wahrheit, auch auf die Gefahr hin, dass das, was ich sehe, mein Kartenhaus zum Einsturz bringt. Und das ist, glaube ich, entscheidend, weil Jesus sagt, wir brauchen eine Liebe zur Wahrheit, sonst würden wir in der letzten Zeit weggefegt. Ja? 2. Thessalonicher ist das. Und meine Frage ist, warum wollte Lot nicht weg von Sodom? Er wollte nicht weg. Er musste mit Gewalt gerettet werden von Gott. Es waren die Annehmlichkeiten. Obwohl Gottes Wort sagt, dass ihn die Sünde täglich quälte. Es quälte ihn, da zu sein, einerseits. Und andererseits wollte er nicht weg. Und so ähnlich kommt mir das auch bei uns manchmal vor. Ja, uns quälen manche Dinge hier in unserem Land, auch die Sachen, die wir sehen, aber wir wollen nicht weg. Unsere rissigen Zisternen wollen wir nicht loslassen. Wir haben die Wasser so durch das Ding gesammelt. Die Dinge sind auch teilweise nicht schlecht an sich, ja. Aber Jesus warnt uns davor, dass gerade Annehmlichkeiten und Reichtum uns vom Reich Gottes ausschließen können. Und ich glaube, es ist eine gute Übung, jetzt schon in unserem Herzen alles loszulassen, was wir haben. Alles. Unser Haus, ich habe letztes gepredigt darüber, dass wir den Raub unserer Güter mit Freuden annehmen sollen. Ich glaube, dass es eine konkrete Übung ist, für unser Herz loszulassen, alles, was wir haben, unser Auto, unser Haus, unsere Familie, bis hin zu unserem Leben. Jetzt machen wir es gedanklich und vielleicht kommt es auch mal real. Das war das wütende Meer und die riesigen Zisternen. Mein dritter Punkt ist, dass dennoch das Wasser des Lebens umsonst. Das ist das, was dieser Psalm uns zeichnet. Und da setzt dann eine nächste Strophe ein mit einem Wort dennoch. Und dieses dennoch, das steht im Hebräischen nicht da. Ja, das hat Luther da eingeführt, das Wort. Aber er hat genau den Punkt getroffen, weil es könnte kein größerer Gegensatz sein zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers. Und deswegen schreibt er dieses Wort dennoch da rein und es ist ein starkes Evangelium, was jetzt kommt, was er sagt. Dennoch, im Angesicht dessen, was ich gerade euch alles gesagt habe und auch eventuell im Angesicht unserer eigenen Schuld als Christen im Westen, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Also im Hebräischen steht da, der Strom Gottes erfreut die Stadt Gottes. Das hat Luther auch gesehen, aber er wollte was haben, was emotionaler ist, was den Gegensatz noch stärker da bringt zu diesem tobenden Meer und die Berge, die da reinfallen. Er hat gesagt, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Das ist doch das Hammerbild, ich habe das gelesen, da hat Gott. Unglaublich, dennoch, was für ein starkes Wort. Dennoch im Angesicht von Lüge, dennoch im Angesicht von Leid und Tod, dennoch im Angesicht von Armut, dennoch vielleicht im Angesicht von nicht mehr kaufen und verkaufen, dennoch im Angesicht von aufziehenden eines antichristlichen Systems, was aufzieht, das weiß ich übrigens nicht aus den Nachrichten, sondern aus Gottes Wort, dass das kommt, dennoch im Angesicht von Missverständnissen, Verleumdung und Verfolgung, dennoch im Angesicht von Gefängnis, dennoch im Angesicht unserer Feinde, sagt schon Psalm 23, dennoch im Angesicht von Zerstörung und Unheil, von großen Nöten und Bedrängnis, dennoch im Angesicht von einem wütenden Meer, wo die Berge ins Meer wanken, sagt er, dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben. Warum? Weil sie eine Quelle hat. Im Angesicht von all dem Chaos, im Angesicht der Endzeit, im Angesicht, dass die Völker verzagen, Königreiche fallen, steht hier, die Stadt Gottes soll, und Luther sagt, fein, lustig bleiben. Also lustig ist so ungefähr das letzte Wort, was ich da erwarten würde. Ja. Aber das hat er da bewusst gewählt. Es, die Stadt Gottes, das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes, die Braut soll lustig bleiben. Und mit Braut, lasst uns nicht die reine, siegreiche Braut vorstellen, dass sie in Amerika in einem goldenen, in einem goldenen Gemeindehaus sitzt und SUVs fährt. Die siegreiche, herrliche Gemeinde ist die verfolgte Gemeinde in Lumpen. Da ist immer die Herrlichkeit gewesen. So sagt Petrus, freut euch, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Jesu wohnt auf euch. Und Jesus sagt, selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, die um das Reich Gottes verfolgen, denn euch gehört das Himmelreich. Springt und hüpft, wenn sie euch verfolgen. Ja? Das ist die siegreiche Gemeinde und von der redet deshalb Psalm auch, wir sollen fein lustig bleiben mit ihrem Brunnen, weil wir unsere Quelle kennen. Wir kennen unsere Quelle. Gott ist bei ihr drin. Darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr am Morgen. Die Völker müssen verzagen, die Königreiche fallen und das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Aber der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Stärker könnte der Gegensatz nicht sein. Und dennoch sollen wir die Quelle kennen. Die Strom des Stromesläufe sollen uns erfreuen. Und dafür müssen wir die Quelle heute kennen. Wir müssen diese Zisternen verlassen, immer mehr verlassen. Wir müssen zulassen, wenn Gott uns diese Zisternen wegnimmt. Wir müssen es zulassen, zur Quelle zu kommen. Und Jesus sagt es so. Am letzten Tag, Johannes 7:37, am letzten Tag, dem höchsten des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und am Schluss der Bibel sagt es der Heilige Geist nochmal, wer da will, der komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Und ich finde das so stark, das bleibt bis zum Ende. Das Evangelium ist bis zum Ende. Das Wasser ist bis zum Ende für uns da. Und ich glaube, es ist für uns eine wichtige Zeit, unsere Quelle zu kennen. Jetzt zu sagen, wir kennen unsere Quelle, wir kennen unseren Jesus, wir kommen zu ihm und trinken bei ihm. Auch im Angesicht von all dem, was um uns herum abgeht. Und zum Schluss, Jesus macht nur eine Voraussetzung. Er sagt, wer Durst hat. Wer Durst hat. Und wir müssen realisieren, die Zisternen, die geben uns nichts. Die können unseren Durst nicht stillen, können kein Leben geben. Und deshalb sagt Jesus, komm, wenn du Durst hast, hast du Durst, hast du immer noch Durst. Ja? In dem Gleichnis von diesen 10 Jungfrauen gibt es nur einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Die einen haben einen Vorrat, die anderen haben keinen Vorrat. Einschlafen tun sie alle. Warum nimmt man einen Vorrat mit? Weil man weiß, man hat nicht genug. Man weiß, ich habe Durst, ich habe nicht genug, es reicht nicht, was ich gerade so erlebt habe, was da noch drin ist in meinem Ölgefäß, das reicht vielleicht gerade so, aber ich brauche mehr. Ich brauche meinen Jesus, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche Vorrat. Und dieser Durst ist was ganz Wichtiges. Jesus lädt uns ein, sagt, wenn du Durst hast, komm. Komm zu mir. Und das ist das Zweite, was wir tun müssen. Kommen. Ich habe oft Durst eigentlich nach geistlichen Dingen, aber ich muss zugeben, ich komme manchmal nicht zu Jesus. Ich komme manchmal nicht, ich mache mich nicht auf. Aber Jesus sagt, komm, mach dich auf. Geh einen Schritt. Leg deine Aktivitäten zur Seite. Komm zu mir, streck dich aus, such mich. Ich will dir Wasser geben. Und immer wenn ich das mache, dann gibt er mir das. Dann gibt er mir das. Und ich möchte euch einfach ganz aus meinem Leben sieben Wege geben, wie ich zu Jesus komme. Also das ist eine neue Predigt jetzt. Das ist keine Methode, keine Religion, ja, sondern es ist meine Hilfe, wie meine bescheidene Hilfe, wie ich zu Jesus komme. Und ein Punkt, den ich mache, ist, ich bete in Sprachen. Wenn ihr in Sprachen betet, bitte betet in Sprachen daheim. Ich mache das manchmal lange. Ja? Ich gehe zu Jesus und ich bete in Sprachen und ich warte auf ihn. Mein anderes Weg, wie ich zu Jesus komme, ich schütte mein Herz vor ihm aus und ich schmeiße mich vor ihm auf den Boden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Das solltet ihr mal ausprobieren. Euch vor Jesus auf den Boden werfen, die das können körperlich, und sagen, ich komme zu dir mit allem. Ich schütte mein Herz aus und dann da liegen bleiben, bis Jesus uns anrührt. Das Wort Gottes in jeder Form, Bibel, Losung, Andachtsbücher, auswendig lernen. Ich habe so ein paar Andachtsbücher, das ist fast wie eine Quelle, von Spurgeon, jeden Morgen, da kommen manchmal so viele rüber. Egal, das Wort Gottes, das Abendmahl ist ein Weg, wie ich zu Jesus gehe, immer wieder. Lobpreis, Gemeinschaft, und wenn es nur mit einem Bruder, einer Schwester ist, das ist möglich. Wir dürfen das, ja, wir können das und wir sollten es tun, Gemeinschaft haben miteinander. Und wenn gar nichts mehr geht, dann ist es für mich dieser Satz, dass ich einfach sage, Jesus, ich vertraue dir. Vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und das ist mein Trinken, wie ich trinke und sage, Jesus, ich muss die Quelle kennen, muss sie heute kennen. Und das ist eine wichtige Vorbereitung, weil Jesus sagt, wir sollen wach sein. Es gibt zwei Dinge, die wir sollen auf jeden Fall, immer wieder sagt er das, wach sein, nicht die Augen zumachen, nicht die Augen verschließen von dem, was abgeht, uns nicht wegreißen lassen. Und es gibt eine reale Gefahr, dass wir nicht wach sind. Deshalb sagt er, seid wach. Trinkt, kennt die Quelle. Und ich möchte zum Schluss, ich weiß nicht, ob es noch jemand hier gibt, der noch nie getrunken hat bei Jesus. Vielleicht hast du das nur immer gehört und hast es selber noch nie gemacht. Geh zu Jesus. Er weist dich nicht ab. Er sagt, komm. Komm und trinke. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, ich weiß, dass es nicht kein einfaches Wort ist. Und ich gebe es in deine Hand zurück. Du sagst in diesem Psalm, malst du dieses Bild, dass du in unserer Mitte bist und dass alles rundherum ist nicht schön. Und trotzdem sagst du, dennoch gibt es frisches Wasser. Dennoch gibt es frisches Wasser bis zum Ende. Und du sagst, komm und trinke. Und ich danke dir dafür, dass wir das immer wieder sehen können und dass das nie aufhört und dass es bis zum Ende bleibt. Und ich bitte darum, Vater, dass wir so ein Volk sind, was nicht den lebendigen Gott verlässt und sich Zisternen macht, sondern die Zisternen verlässt und zur lebendigen Quelle kommt. Darum bete ich in diesem Namen. Und mach doch das einfach kurz. Sag einfach selber zu Jesus was als Antwort. Sag ihm das, was dich geärgert hat über meine Worte. Sag ihm das, was du ihm sagen möchtest, aber sag ihm was leiser. Also.